Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Dadurch, dass die Operationszeit kürzer wird und die Entnahme entfällt, das ist natürlich das, was die Patienten alle schon mal toll finden. Ganz klar, es ist ein Thema. Es ist ein xenogenes Material. Es ist vom Schwein, das muss man vorher kommunizieren. Da gibt es sicherlich Patienten und Patientinnen, die sagen, nein, ich möchte da kein Fremdmaterial. Gut, dann hat man ja noch das autologe Material. Gleichzeitig gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass dieses Material nach 5 Monaten histologisch und immunhistochemisch im Gewebe nicht mehr nachzuweisen ist. Also das scheint komplett in eigenes Gewebe umgebaut zu werden. Das ist immer so eine Argumentation für die Patienten, die hinterher sagen, gut, das wird nicht für immer ein Fremdmaterial bei mir im Körper bleiben.
Das periimplantäre Weichgewebe rückt für den langfristigen Erfolg implantatgestützter Rekonstruktionen immer mehr in den Fokus der chirurgisch-prothetischen Konzepte. Welche Möglichkeiten sich diesbezüglich im Rahmen der Implantattherapie bieten, besprechen wir heute mit Dr. Jan Klenke. Dr. Klenke betreibt zusammen mit Christian Regel in Hamburg eine Praxis für Zahnheilkunde mit dem Schwerpunkt auf implantologisch-prothetischen Behandlungskonzepten. Jan, wir sprechen heute über Implantate und Weichgewebe. In welchen Situationen hältst du eine Weichgewebeaugmentation für notwendig oder zumindest ratsam?
Ja, lieber Olli, ich denke in viel mehr Situationen, als das so heutzutage durchgeführt wird. Aber man sollte da einmal unterscheiden zwischen der ästhetischen Zone und dem Seitenzahngebiet. Im Seitenzahngebiet geht es darum, dass wir befestigte, funktionelle Mucosa periimplantär generieren, so von 2 Millimeter. In der Front brauchen wir das natürlich auch. Und in beiden Situationen, in der vertikalen, ungefähr 3 Millimeter, damit sich die biologische Breite ausbilden kann. Wenn wir da dünnes Gewebe haben, Implantate setzen und die freilegen, dann wird sich auch diese biologische Breite ausbilden, aber zulasten des Knochens, also wird Knochenverlust auftreten. In der Front ist es so, da gibt es ja recht gute Studien, noch eine von Sans Martin, die einfach zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Weichgewebedefekt bukal, also ästhetisch in der ästhetischen Zone, bis zu 9-mal größer ist, wenn das Weichgewebe nicht verdickt wird. Da brauchen wir eben noch zusätzlich nach bukal möglichst so um die 3 Millimeter Weichgewebedicke, damit es langfristig stabil bleibt, keine ästhetisch unschönen Rezessionen entstehen und auch keine prothetischen Teile durchscheinen.
Nun dient das Weichgewebe ja auch als Resorptionsschutz für das Hartgewebe. Was muss man tun, um das Weichgewebe, um Implantate zu verdicken? Welche Techniken haben sich in deinen Händen an der Stelle bewährt?
Auch da würde ich nochmal gerne unterscheiden zwischen ästhetischer Zone und Seitenzahngebiet. Fangen wir mal mit dem Seitenzahngebiet an. Da schauen wir vor der Implantation, wie dick ist die Mucosa. Genau, Krestal in dem Gebiet, wo wir implantieren möchten. Wenn wir sehen, die ist uns zu dünn, dann wird mit der Implantation oder Augmentation das Weichgewebe verdickt. In der Vertikalen, indem wir eine acelluläre dermale Matrix verwenden oder ein autologes Bindegewebetransplantat, funktionieren beide gut. Damit wir dann später, wenn wir das Implantat freilegen und sich die biologische Breite einstellt, keinen Knochen verlieren. Das ist erstmal der Seitenzahngebiet. In der ästhetischen Zone ist es so, dass wir ja 2 Möglichkeiten haben. Entweder wir implantieren spät oder wir implantieren sofort. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich in der ästhetischen Zone, dass bevor so ein Zahn entfernt wird, erstmal geschaut wird, was haben wir als Therapieoption. Wenn einem Zahn entfernt wird und hinterher geht's in die Chirurgie, dann ist eventuell die Situation für ein Sofortimplantat vorbei. Und auch die Situation, um das Weichgewebe wirklich gut zu managen, schon im Rahmen der Extraktion. Wenn sofort implantiert wird, auch da sind wir in der Regel dabei, dass wir das Weichgewebe verdicken. Wenn wir einen Zahn extrahieren, ohne zu implantieren, dann versuchen wir, die Alveole zu verschließen mit einem Kombinationstransplantat Epithel- und subepitheliales Bindegewebe, so in der Dicke von 3,5 bis 4 Millimeter aus dem Tuber oder aus dem Gaumen. Es hat 2 Vorteile. Wir haben vor der Implantattherapie ausreichend vertikale Dicke von dem Weichgewebe und in meinen Augen, aber das ist nicht wirklich gut belegt, bekommen wir weniger Knochenresorption, wenn die Alveolenheilung mit einem dicken Weichgewebe darüber erfolgt. Die Alveole füllen wir in der Regel auf mit einem PRF-Klott, dann lassen wir es heilen. In der Sofortimplantation haben wir zwei Möglichkeiten. Wir implantieren sofort in richtiger, noch palatinal versetzter Implantatposition, das ist wichtig. Und augmentieren trotzdem in allen Fällen das bukale Weichgewebe, indem wir entweder ein autologes Bindegewebetransplantat oder eine acellodermale Matrix in einen kleinen Tunnel nach bukal einbringen, weil da eben Studien zeigen, dass wenn man das gerade im Rahmen der Sofortimplantation nicht macht, doch die Gefahr von so einem Millimeter Weichgewebe-Rezession bukal einfach gegeben ist. Deswegen haben wir diese zwei unterschiedlichen Techniken, die wir da verwenden.
Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr auch die Fallbilder dieser Episode sehen möchtet, schaut euch das Video auf unserer Website voicesofimplantology.com an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das heißt, du musst vor der Implantation eigentlich schon sehr gut wissen, was auf dich zukommt, gut vorplanen, was natürlich auch eine gute Kommunikation mit deinen Zuweisern.
Genau, und deswegen ist es einfach wichtig, denke ich, dass der oder diejenige, die den Zahn entfernen, oder das Implantat setzen, möglichst auch den Zahn entfernen, damit eben das entsprechende Weichgewebemanagement auch gleich durchgeführt wird oder vorher abgesprochen wird. Ich glaube, in der ästhetischen Zone ist das Schlechteste, was man machen kann, einen Zahn zu entfernen, ohne sich um das Weichgewebe zu kümmern. Man bekommt hinterher dünnes Weichgewebe in Vaginationen. Das macht dann das Leben einfach viel, viel schwieriger.
Gehen wir kurz auf die Implantatsysteme ein, die in der Diskussion natürlich überwiegend im Zusammenhang mit dem Hartgewebe stehen. Aber es gibt sicherlich auch Präferenzen, wenn du das Weichgewebe betrachtest bezüglich der Implantat-Hardware. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, da ist für mich ganz klar, ich mache mir das Leben leichter prothetisch. Wenn ich im Seitenzahngebiet, weil ich ja große Zähne rekonstruieren muss, Molaren, wenn ich meine Prothetik an der Implantatschulter, an einer breiten Implantatschulter beginnen kann. In der ästhetischen Zone möchte ich möglichst einen Plattform-Switch haben. Ich möchte eine konische Innenverbindung und Abutments, die sehr, sehr schlank sind im Weichgewebe, damit ich einfach mehr Weichgewebedicke bekomme. Wenn ich da schon mit großvolumigen Abutments arbeite, dann verdrücke ich mir das Weichgewebe nach bukal und damit dünne ich das aus, weil das in der Dicke einfach dann nicht stabil bleibt. Das heißt für mich ganz klar, Systeme, mit denen ich schlank im Weichgewebe und im Abutment bleiben kann, bieten da in der ästhetischen Zone absoluten Vorteil.
Autologes Weichgewebe gilt als Goldstandard. Gleichzeitig gibt es heute natürlich auch Möglichkeiten, dem Patienten die Entnahme zu ersparen. Was sind deine klinischen Erfahrungen? Du hast es ja schon erwähnt mit acellulären dermalen Matrizes.
Also im Bereich von Rezessionsdeckung und Weichgewebeaufbau verwenden wir acelluläre dermale Matrizes seit Ende 2019. Und wir sehen in allen Indikationen, in denen die gedeckt einheilen können, das ist für mich ganz, ganz wichtig, verwenden wir es eigentlich schon gleichwertig mit dem autologen Gewebe. Da gibt es auch Studien von Herrn Lissek und Arndt Happe, die zeigen, dass die Ersatzmaterialien da gut zu verwenden sind. Wichtig ist mir in dem Bereich, wenn wir eine Alveole managen, so wie eben beschrieben, das heißt, dass wir die Alveole verschließen mit einem Weichgewebe, dann dürfen diese acellulären dermalen Matrizes nicht in Anwendung kommen, weil sie sonst eben offen einheilen würden. Wenn die offen einheilen, dann ist die Gefahr, dass sie sich infizieren, groß und dann lösen die sich auf oder es gibt eine größere Infektion. Genauso ist es kein Ersatz für freie Schleimhauttransplantate, weil sie da eben auch freiliegen würden. Aber in all den Indikationen, sagen wir mal ein Sofortimplantat, eine Präparation eines Tunnels bukal und dann da das Einbringen einer Matrix oder eines subepithelialen Bindegewebetransplantates sehe ich als relativ gleichwertig.
Rein biologisch betrachtet leuchtet ja ein, dass eine ADM nicht so gleichwertig sein kann wie ein frisch entnommenes Eigentransplantat. Worin siehst du dennoch die spezifischen Vorteile von der acellulären dermalen Matrizes
sind? Ich sag mal, beides hat Vorteile. Das Autologgewebe hat Vorteile und die Matrix hat Vorteile. Das erste ist natürlich, dass viele Patienten die Entnahme scheuen. Die möchten nicht, dass am Gaumen oder woanders im Gewebe entnommen wird. Die Morbidität für die Patienten ist hinterher deutlich höher, wenn man das entnimmt. Das heißt, es sind mehr Patienten oder Patientinnen bereit, dass man das Weichgewebe augmentieren darf. Und es entfällt natürlich auch für den Behandler, die Behandlerin, die Entnahme. Das heißt, die Operationszeit wird kürzer. Gleichzeitig sind die Fälle von Patienten oder Patientinnen, die einen dünnen Phänotyp des Gewebes aufweisen, die haben oft auch in den Bereichen, wo wir das Gewebe entnehmen müssen, am Gaumen oder am Tuber, auch dünnes Gewebe, sodass man manchmal die Menge, die man benötigt, einfach nicht generieren kann. In diesen Fällen ist es natürlich schön, wenn ich weiß, ich nehme etwas aus der Packung, was eine Größe hat, die ich mir vorher aussuche, immer die gleiche Dicke von 1 Millimeter aufweist. Das kann man auch doppelt verwenden, sodass ich damit ein bisschen spielen kann. Das macht mir die Operation ein bisschen vorhersagbarer. Weniger Morbidität für die Patienten. Aber nochmal ganz wichtig, es sollte absolut gedeckt einheilen. Der Lappen darüber muss sehr spannungsfrei liegen. Also das ist operationstechnisch, auch wenn man sich die Entnahme erspart, ist es nicht unbedingt so viel leichter. Aber wenn wir das so anwenden, dann sehen wir das als gleichwertig.
Vorausgesetzt, die klinische Performance passt. Wie sieht es dann an der Stelle mit der Patientenakzeptanz aus? Eigenmaterial oder eben Matrix?
Also dadurch, dass die Operationszeit kürzer wird und die Entnahme entfällt, das ist natürlich das, was die Patienten alle schon mal toll finden. Ganz klar, es ist ein Thema. Es ist ein xenogenes Material. Es ist vom Schwein. Das muss man vorher kommunizieren. Da gibt es sicherlich Patienten und Patientinnen, die sagen, nein, ich möchte da kein Fremdmaterial. Gut, dann hat man ja noch das autologe Material. Gleichzeitig gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass dieses Material nach 5 Monaten histologisch und immunhistochemisch im Gewebe nicht mehr nachzuweisen ist. Also das scheint komplett in eigenes Gewebe umgebaut zu werden. Das ist immer so eine Argumentation für die Patienten, die hinterher sagen, gut, das wird nicht für immer ein Fremdmaterial bei mir im Körper bleiben. Wir selektieren die Situation vor. Wenn ich weiß, ich muss autologes Gewebe nehmen, wie zum Alveolenverschluss, dann wird diese Alternative natürlich gar nicht genannt. Wenn ich weiß, ich habe Situationen, wo ich das Gewebe gedeckt oder die arterielle dermale Matrix gedeckt einheilen lassen kann, dann erklären wir den Patienten und Patientinnen die Alternativen. Und da würde ich mal so sagen, dass schon so 70-80% sich dann für das Ersatzmaterial entscheiden.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die Weichgewebedicke, hast du erwähnt, ist das eine entsprechende Befestigung, das andere. Warum ist befestigte Mucosa so wichtig für den Langzeiterfolg?
Das ist eine wirklich gute Frage, weil es wissenschaftlich ja noch gar nicht so 100%ig geklärt ist. Auch da gibt es durchaus Studien, die sagen, wenn gut gepflegt wird, brauchen wir keine befestigte periimplantäre Mucosa. Der klinische Alltag sieht da so ein bisschen anders aus, denke ich, in den meisten Praxen. Deswegen glaube ich auch, dass so in der implantologischen Welt sich das sehr gut durchgesetzt hat, dass wir davon ausgehen, zumindest 2 Millimeter befestigte periimplantäre Mucosa zu generieren. Warum? Wenn das Gewebe bis an den Implantatschulter beweglich ist und man putzt, dann kann das manchmal zu Irritation führen. Das tut ein bisschen weh. Die Patienten und Patientinnen putzen einfach schlechter. Wir bekommen mehr Plaque-Akkumulation. Und langfristig dann, wenn die Plaque sich akkumuliert an dem Implantat, eben auch Knochenverlust. Und das können wir eben verhindern, indem wir, oder was heißt verhindern, besser machen, indem wir befestigte periimplantäre Mucosa generieren.
Welche Freilegungstechniken wendest du dann an, um eben befestigte und genügend dicke periimplantäre Mucosa zu kreieren?
Ja, deswegen müssen wir nochmal zurück zum Anfang, wo wir das gesagt haben. Wenn wir das Implantat gesetzt haben und jetzt bei der Freilegung feststellen, wir haben in der Vertikalen zu wenig, dann ist es schwierig, weil wir das Implantat freilegen, vertikal gleichzeitig Gewebe zu verdicken. Da können wir durch einen apikalen Verschiebelappen nach bukal, also das Gewebe, was kräster liegt, wird mit einem Gespaltlappen nach bukal verschoben. Dann bekommen wir da schöne befestigte periimplantäre Mucosa, aber wir gewinnen nichts an Dicke. Das Gleiche ist so in der Front. Deswegen ist das Konzept, dass wir bei der Implantation in der Vertikalen genügend Weichgewebe aufbauen. in der Front, wenn wir extrahiert haben durch das autologe Transplantat im Seitenzahngebiet, autolog oder durch eine Matrix, im Seitenzahngebiet apikal verschieben. Und in der Front ist es so, dadurch, dass wir bei der Extraktion dieses Transplantat in der Höhe so von 3,5-4 mm eingebracht haben, deepithelialisiere ich den Bereich über dem Implantat, mache eine U-förmige Inzision und roll das Gewebe, was über dem Implantat sich befindet, in so eine kleine Tasche nach Buccal und befestige das mit einer Naht. Das heißt, das Gewebe, was wir bei der Extraktion gewonnen oder aufgebaut haben, das nehme ich später bei der Freilegung, um es nach Buccal zu schieben, damit wir dann in der ästhetischen Zone auch ausreichend befestigte Mucosa haben, plus, was in der ästhetischen Zone nicht immer so das Problem ist mit der befestigten, aber vor allen Dingen, dass wir ausreichend Dicke kreieren, damit die prothetischen Teile nicht durchscheinen. Okay.
Du betreibst viel Aufwand, um das Weichgewebe zu schaffen. Wie würdest du die Verbindung zwischen Implantat bzw. mehr Abutment und Weichgewebe bezeichnen? Was können wir da maximal erreichen?
Ja, darüber, denke ich, kann man lange diskutieren. Das Gewebe wächst ja nicht wirklich fest an den Materialien. Das Zweite ist eben nicht so wie bei dem Zahn, dass wir Bindegewebefasern haben, die irgendwo ins Implantat inserieren. Das Nächste ist, dass das periimplantäre Gewebe sehr schlecht durchblutet ist. Da fehlt der Gefäßplexus aus dem Parodontalspalt. Das heißt, wir haben schlecht durchblutetes Narbengewebe. Die bindegewebigen Fasern laufen zirkulär um das Abutment oder die Krone drumherum. Und wenn wir eine Verbindung bekommen, dann kann das nur eine Hemidesmosomen-Anheftung des Gewebes sein. Und das ist eine Verbindung, die eben nicht sehr stark ist. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Konzepte. Die einen sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, gerade in der ästhetischen Zone, dass wir Zirkon-Abutments benutzen, dass diese eine gewisse Rautiefe aufweisen sollen, bei der die Plaque-Akkumulation minimal ist, aber durch die Rauigkeit die Anheftung des Gewebes etwas besser funktioniert. Genauso gibt es andere Gruppen, die sagen, nein, das Zirkon sollte komplett hochglanzpoliert sein, dann ist eine bessere Anheftung des Gewebes da. Gibt es unterschiedliche Studien zu? Ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bei anderen Materialien, Lithium-Disilikaten, die im Moment viel verwendet werden, sind, glaube ich, auch wichtig, dass die Oberfläche eine gewisse Glätte hat, also nicht zu rau ist. Und das Wichtigste, keine Verblendkeramik und keine Glasur im Bereich der Mucosa, dass man darauf wirklich achtet, damit es die Anheftung gibt. Und dann ist die Frage, wie pflegt man das oder wie pflegen die Patienten und Patientinnen das? Da ist es bei uns in der Praxis so, dass wir den Patienten Interdentalraumbürsten an die Hand geben und das demonstrieren, um das zu pflegen, weil wenn bei der Verwendung von Zahnseide ist immer die Gefahr, dass wenn durch den Approximalkontakt durchgegangen wird, die Zahnseide einfach zwischen prothetischer Rekonstruktion auf dem Implantat und dem Weichgewebe rutscht und man immer diese Anheftung zerstört und dann langfristig eher eine Tasche kreiert, als dass man es sauber macht. Und die Idee ist ja, dass das Weichgewebe so gut an der Prothetik anliegt, dass eben keine Plaque-Akkumulation da stattfindet. Deswegen muss man auch in der Tiefe quasi nicht reinigen.
Das heißt, deine DH sind auch entsprechend instruiert, mit dem periimplantären Gewebe sensibel umzugehen.
Genau, das ist einfach, die müssen, sagen wir so, alle, die eben in der Prophylaxe arbeiten, sollten so instruiert werden, dass sie eben wissen, dass das Gewebe um die Implantate eben nicht mit einer Gingiva an einem Zahn zu vergleichen ist. Es ist vorsichtiger zu behandeln, es ist deutlich sensibler und da muss man einfach genauer hingucken und vorsichtiger reinigen können.
Schlussfrage, welche Techniken siehst du als besonders geeignet an, um in den Bereich des Weichgewebemanagements einzusteigen?
Das ist, sagen wir so, da Weichgewebemanagement, viele verbinden damit immer, oh, ich muss Transplantate entnehmen, freies Schleimhauttransplantate, dann subepitheliales Bindegewebe. Ich denke, die simpelste Methode, wo relativ wenig schiefgehen kann, ist, dass man im Seitenzahngebiet einfach schaut, und das wird so selten gemacht, wie dick ist das Gewebe Kresthal. Und wenn man dann feststellt, okay, das ist dünn, wird das Implantat gesetzt und unter den Lappen ein Ersatzmaterial platziert, muss natürlich hinterher gut verschlossen werden, und dann hat man da schon mal, kann man da schon mal sehen, okay, wir gewinnen an Dicke. Wir haben genug Dicke für die biologische Breite, können das hinterher, und das ist die nächste Technik, nach apikal verschieben. Das ist dann nicht so sensibel. Es ist definitiv besser, als gar nichts zu machen, sondern einfach in bewegliche und dünne Mucosa zu implantieren, weil das wird zu den genannten Problemen eventuell führen. Und das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, weil es ist besser als nichts machen. Und wenn es am Anfang nicht so ganz funktioniert, wird es trotzdem besser rauskommen, als die Situation so zu lassen. Das ist das im Seitenzahngebiet und in der Front, denke ich, das Wichtigste am Weichgewebemanagement ist, die Absprache zwischen Chirurgie und Prothetik, die Situation zu erkennen, wann ist ein Sofortimplantat wirklich geeignet, wann sollte man spät implantieren und dass dann man sich eben abspricht mit der Chirurgie, dass in irgendeiner Form das Weichgewebe über der Alveole verdickt wird. Und für diejenigen, die dann einsteigen möchten in das Weichgewebemanagement in der Front, denke ich, ist es ganz simpel, diesen Rolllappen zu präparieren, dass also nicht das Gewebe über dem Implantat entfernt wird, das ist das Schlechteste, was wir machen können, oder irgendwie nur verdrängt wird, sondern dass man anfängt, so kleine Rolllappen zu präparieren und das Gewebe, was über dem Implantat liegt, noch bukal einzuschlagen. Das ist eine simple Technik, wo so gut wie nichts schiefgehen kann. Und das sind so Dinge, glaube ich, wo man für die Patienten ganz viel Benefit erreicht und relativ wenig passieren kann.
Jan, vielen Dank für die Tipps aus der Praxis. Ja, das ist ein sehr relevantes Thema.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne.
Danke, Olli.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology. Join the conversation.